HR2 Kultur. Kontrovers.
Mit Florian Schwinn, guten Tag. Sprit wird teurer, Lebensmittel werden teurer. Das sind zwei Entwicklungen, die uns kollektiv stöhnen lassen. Auf den ersten Blick sind es zwei Entwicklungen. Wer genauer hinschaut, erkennt, dass die Spritpreise und die Lebensmittelpreise zusammenhängen. Nicht nur die Gaspreise und die Erdölpreise, wie eben gehört in den Nachrichten. Die Nachfrage nach mehr und höherwertigen Lebensmitteln kommt erstens genau aus den Schwellenländern, die auch den Ölpreis antreiben. Und zweitens verteuert ein höherer Ölpreis auch die Produkte der modernen Landwirtschaft. Die nämlich wird auch vom Erdöl angetrieben, sowohl was Maschinen und Transport angeht, als auch was die Agrarchemie angeht, ohne die moderne konventionelle Landwirtschaft nicht funktioniert. Der modernste Teil der modernen Industrielandwirtschaft ist die sogenannte grüne Gentechnik, die Genmanipulation von Nutzpflanzen und Nutztieren. Die Biochemiekonzerne versprechen reiche Ernten durch Genmanipulation und sie versprechen sogar zusätzliche Gesundheitseffekte durch den Einbau von Vitaminen in die Nutzpflanzen zum Beispiel. Mit Gentechnik soll die weltweite Lebensmittelkrise überwunden werden, sagen die Befürworter. Die Gentechnik ist nicht die Lösung, sondern ein Teil des Problems, sagen die Kritiker. Also was nun, Fluch oder Segen? Die grüne Gentechnik ist unser Thema heute bei Kontrovers in HR2 Kultur. Was bedeutet die Gentechnik auf dem Acker, im Stall und im Fischteich für die Menschen? Was bedeutet sie für die Artenvielfalt, um die es der in Bonn tagenden UNO-Konferenz zum Erhalt der Biodiversität geht? Wollen wir mit Gentechnik die Welt ernähren oder vernichten wir mit der grünen Gentechnik nicht die tausenden alten Kulturpflanzen und Nutztiere, deren genetische Vielfalt wir noch brauchen werden? Kontrovers, Sie wissen, das ist die Sendung zum Mitreden in HR2 Kultur. Die Telefonnummer dafür ist die 069 155 66 22. 069 Frankfurt und dann 155 66 22. Wenn Sie nicht durchkommen, mailen Sie uns kontrovers@hronline.de. Durchgekommen schon vor der Sendung ist Herr Osenberg und wir haben ihn zurückgerufen. So machen wir das dann auch mit Ihnen, wenn Sie uns anrufen. Herr Osenberg, guten Tag.
Ja, schönen guten Tag.
Ihre Meinung zum Thema grüne Gentechnik?
Ja, meine Meinung ist als ehemaliger Biolandwirt eindeutig sehr kritisch. Und ich habe mich seit 25 Jahren mit dem Thema biologischer Landwirtschaft und anderer Landwirtschaft schon befasst. Ich hätte anzubieten, einen Rückblick mal in die Vorgeschichte unserer gesamten Naturwissenschaften. Da ist mir ein Zitat aufgefallen von Francis Bacon, von seinem letzten prophetischen Buch Nova Atlantis, 1624. Wir schaffen künstlich Bäume und Pflanzen, die vor oder nach ihrer eigentlichen Jahreszeit blühen und die schneller Frucht bringen sollen. Wir machen sie auch größer als normal. Ihre Früchte werden künstlich größer und süßer gemacht. In Farbe, Aussehen und Geschmack sind sie verändert. Ich verkürze sie jetzt so ein bisschen. Wir schaffen auch Mischformen unterschiedlicher Sorten, wodurch verschiedene neue Arten entstehen. Und diese sind nicht unfruchtbar, wie man annehmen könnte. Hierbei überlassen wir nichts dem Zufall. Wir wissen von vornherein, welche Art von Organismus entstehen wird.
Und dann haben wir es gemacht, so wie er es gesagt hat.
Vor 400 Jahren. Das kann natürlich ein Befürworter sagen, wunderbar, das Programm ist uralt, warum soll es deswegen schlecht sein?
Ja.
Jetzt gebe ich Ihnen nochmal zwei Sätze, auch von dem gleichen Francis Bacon. Der hat auch festgestellt, Wissen ist Macht. Und er hat eine Schrift geschrieben, das neue Organ der Wissenschaften. Und unter anderem hat er den Anspruch erhoben, man müsse die Natur auf die Folter spannen, damit sie uns ihre Geheimnisse preisgibt. Ich erinnere da an die daraus folgende Nützlichkeitsethik, den Utilitarismus. Mhm. Die heutige Bioethik ist ja damit verwandt, Peter Singer und so weiter. Die Tierforschung, also Vivisektion, die Massentierhaltung und die Erforschung auch bis in die kleinste Zelle hinein am lebenden Wesen, ohne das Wesen noch als Ganzes erkennen zu wollen, das folgte alles, glaube ich, mit daraus.
Das heißt, die ganze Richtung passt Ihnen nicht, entnehme ich.
Ich habe gefragt mich selber, woran das liegt.
Ja.
Mal so. Und ich bin immer tiefer in die Historie zurückgestiegen, bis hin zu Goethe auch und Newton, der Auseinandersetzung um seine Farbenlehre, um seine Form entweder der eigenen Sinneswahrnehmung zu trauen. Die Metamorphose der Pflanze ist daraus bei Goethe entstanden und eine eigene, mehr dem eigenen intuitiven Zugang der Phänomenologie auch vom äußeren Erscheinungsbild her zugewandte Forschungsmethode. Das finden wir heute im biodynamischen Landbau zum Beispiel weiterentwickelt bei Peter Kunz, einem Getreideforscher aus dem Bereich. Auf der anderen Seite Newton, der die mehr physikalisch nüchterne Methode erfunden hat. Das Labor ist daraus erwachsen. Die mechanistischen Modelle, auch die Vorstellung des Gen.
Also, Herr Osenberg, ich entnehme Ihrer Rede, dass Sie es lieber mit den natürlichen Methoden halten würden und das andere Ihnen nicht so gerne, also Ihnen nicht, na, sagen wir mal vorsichtig, suspekt ist, ja?
Ja, ich persönlich sehe es sogar aus der christlichen Perspektive. In der heutigen Naturwissenschaft fehlt der christliche Geist, die christliche Perspektive,
okay,
des Herz.
Herr,
und ich hätte als letztes noch eine Einstiegsfrage an Professor Wolfgang Fried, der, glaube ich, einer Ihrer Teilnehmer ist. Welche emotionale Beziehung hat Herr Professor Fried oder seine Forscherkollegen zu den Objekten Ihrer Forschung? Mhm. In dem Fall weiß ich, dass er über Getreide, Gerste zum Beispiel, Versuche macht.
Ja, okay. Antwort kommt am Radio. Vielen Dank, Herr Rosenberg.
Ja.
Zweiter Hörer in der Leitung, Herr Böhm. Guten Tag, Herr Böhm.
Ja, schönen guten Tag.
Ihre Meinung?
Ja, meine Meinung ist, ich kann mich da an meinen Vorredner direkt anschließen, ohne jetzt so in die Historie zu steigen.
Mhm.
Nur mal ein Satz dazu, also so Mythen halten sich ja sehr lange. Also so ein Mythos, dass in der Bibel angeblich stehen würde, macht euch die Natur untertan oder die Erde untertan oder was auch immer, das ist ja ein kompletter Unsinn. Und bei diesem Unsinn verfolgt die Christenheit seit ca. 2000 Jahren. Die Ergebnisse sehen wir heute. Also man kann sich die Natur zum Freund machen, dann wird sie einen auch schützen und bewahren. Man kann die Natur aber auch zum Feind machen und dann mit entsprechenden Ergebnissen. Also die Natur wehrt sich ja auch.
Aber in der Bibel steht es schon.
Dann lesen Sie mal den Originaltext. Nicht die deutsche Übersetzung von Luther oder von wem auch immer, wer das da verfälscht hat. Ja? Dann lesen Sie mal Griechisch, beziehungsweise ist ja auch schon eine Verfälschung, lesen Sie mal Aramäisch. Dann ein ganz anderer Text.
Ich kann leider kein Aramäisch.
Nee, macht nichts. Ist nicht das Problem. Für die Zukunft gesagt. Also ich weiß seit 30 Jahren, dass... weil ich in der Druckereimarkt gearbeitet habe, über Nacht, dass da die Daten reinkamen von der Börse von Chicago, die Weizen und so weiter, was alles so angebaut wird. Und dann wurde nachts gedruckt und morgens wurde schon Terminwarengeschäfte gemacht seit 30 Jahren. Seit 30 Jahren versuche ich mal, dieses Thema in einem deutschen Medium, privat oder öffentlich-rechtlich, unterzubringen. Es ist mir bis jetzt nicht gelungen, weil dann immer wieder gesagt wird, es hat ja keiner gewusst. Seit 30 Jahren wird mit, oder das ist mal länger schon, wird mit den Waren mit gehandelt. Das ist eine Ware geworden. Das
natürlich.
Die Gesundheit ist eine Ware geworden.
Ja.
Es ist alles zur Ware verkommen und so sieht das auch aus, wie wir zusammen leben. Ja? So sieht das aus. Es ist alles ein Warencharakter.
Okay.
Und das Problem für die Zukunft ist, wenn wir da nicht von runterkommen, von diesem Warencharakter, sondern uns wieder normal benehmen, also menschlich oder human oder wie auch immer, dann sehe ich da keine, dann sehe ich da keine Zukunft für diesen Globus. Also die Menschen, die werden es nicht packen, die Tiere überleben, die Steine überleben auch, die Pflanzen überleben auch, wenn auch ein paar fehlen dann nachher. Aber der Mensch, wenn das so weitergeht, keine Chance.
Vielen Dank, Herr Böhm. Der Gut. Natur ist es eh egal, wer da überlebt. Die Natur ist ja kein Subjekt und die handelt auch nicht in unserem Sinne. So, das war jetzt zweimal Fundamentalkritik und eine ganz konkrete Frage. Professor Wolfgang Fried, Agrarwissenschaftler, Professor für Pflanzenzüchtung von der Universität Gießen. Guten Tag erstmal.
Guten Tag.
Schön, dass Sie zu uns gekommen sind. Die Frage an Sie war, haben Sie eine emotionale Bindung zu den Pflanzen, mit denen Sie arbeiten, auch zu den genetisch veränderten Mais zum Beispiel?
Ich würde sagen, ich habe Respekt vor den Pflanzen. Ich habe sicherlich eine andere Beziehung zu den Pflanzen als zu Tieren. Das ist zweifellos so. Und ich glaube, das geht den meisten, wenn nicht allen Menschen so. Also um es nochmal zu sagen, ich respektiere die Pflanzen und ich würde auch nicht mich anschließen daran, dass wir uns die Erde untertan machen sollen oder müssen. Wir nutzen die Ressourcen, die uns die Erde bietet. Wir benötigen diese Ressourcen, wir sollten sie vernünftig nutzen, sodass sie uns auch in der Zukunft erhalten bleiben und sie nicht übernutzen, wie man vielleicht heute sagen kann.
Wenn wir mal bei dieser Fundamentalkritik bleiben, die jetzt da ja angekommen ist und die ich auch ernst nehmen möchte von den beiden Hörern, die sagen, also diese Art des Umgangs, der utilitaristische Umgang, der ja auch nicht unbedingt unsere Art ist, weil unser Ziehvater in der Aufklärung ist ja nicht Bacon, sondern ist Kant, dieser Art des Umgangs macht sozusagen die Natur kaputt oder nicht die Natur, sondern die macht sie für uns irgendwann unbewohnbar. Gibt es einen grundsätzlichen Unterschied in der Pflanzenzucht, so wie wir sie betreiben seit Tausenden von Jahren und dem, was wir jetzt machen, indem wir Gentechnik machen?
Ja, ich würde sagen, wie Sie schon andeuten, wir müssen da schon ein bisschen weiter zurückschauen. Es ist sicherlich interessant, hier zu überlegen, was Bacon geäußert hat, aber wir sollten uns einfach auch daran erinnern, dass die Natur selber ja solche Dinge, wie sie vorhin von Herrn Osenberger angesprochen wurden, schon getan hat. Mhm. Ich meine, Artgrenzen, wie sie spätestens seit Linné betrachtet werden, sind ja etwas Künstliches, mehr oder weniger. Und Natur hat natürlich selber Artkreuzungen durchgeführt. Viele Arten, die wir heute kennen, gerade im Pflanzenreich, wären gar nicht entstanden ohne solche Kreuzungen zwischen Arten. Nehmen Sie mal so bedeutende Nutzpflanzen wie den Weizen oder Tabak oder Baumwolle oder was auch immer. Alles Arten, die eigentlich durch Artkreuzungen, wie man sagt, entstanden sind. Insofern ist daran sicherlich auch nichts Verwerfliches, das weiterhin zu tun, was wir ja in der Züchtung heute auch relativ intensiv nutzen. Also in der Züchtung werden nicht nur Kreuzungen.
Also in der konventionellen Züchtung.
In der konventionellen Züchtung, wie man sagt, werden ja nicht nur Kreuzungen innerhalb der bestehenden Art, also Weizen beispielsweise, gemacht, sondern eben auch mit anderen Arten, beziehungsweise man erstellt solche Arten wie den Weizen quasi neu, indem man die Elternarten, die man kennt, wieder mit einer neu kombiniert, also neue Kreuzungen zwischen Elternarten macht.
Und bei der Gentechnik geht man jetzt her und nimmt etwas, was überhaupt nicht aus einer Pflanze kommt unter Umständen, sondern man baut in den BT-Mais Gen des Bacillus thuringiensis ein, das bekanntermaßen keine Pflanze ist.
Ja. Man könnte auch sagen, im Anschluss an das, was ich eben ausführte, dass ja dort ganze Genome zusammengeführt werden. Also die gesamten Genbestände verschiedener Arten werden zusammengeführt, um eine neue Art entstehen zu lassen. Im Fall der Gentechnik isolieren wir ein bestimmtes Gen, also eine DNS-Sequenz letztendlich aus einem Organismus und übertragen dieses Gen dann, das ja nur möglicherweise 1000 Basenpaare, also 1000 Bausteine groß ist, in eine Pflanze, um es dort zur Wirkung zu bringen. Also Sie könnten mit Fug und Recht sagen, die Veränderung, die man dadurch auslöst, ist viel geringer als das, was man in der konventionellen Züchtung immer schon getan hat.
Christoph Potthoff, zweiter Studiogast und zugeschaltet aus einem Studio in Berlin. Biologe und Sozialwissenschaftler vom Genethischen Netzwerk. Guten Tag nach Berlin.
Guten Tag.
Herr Potthoff, was Sie eben gehört haben, was ist das Problem, wenn wir jetzt, wie Herr Professor Fried sagt, ja nur eine Winzigkeit sozusagen einbauen und trotzdem eine große Wirkung haben durch die genetisch veränderte Pflanze?
Ja, ich denke schon, dass man da nur eine deutliche Unterscheidung anstellen muss. Es ist ja auch nicht so, dass man zum Beispiel ein Gen nur nimmt. Man hat verschiedene Teile, die zu einem Genkonstrukt zusammengesetzt werden. Diese verschiedenen Teile, zum Beispiel Regulationselemente wie Startsignale, Stoppsignale und so weiter. Man hat Marker-Gene, die im Labor eine bestimmte Funktion erfüllen. Die kommen zum Teil aus drei oder vier verschiedenen Organismen, werden zunächst zusammengeführt in der Petrischale und werden dann in die Pflanzen eingebracht und werden auch nicht gezielt eingebracht, sondern werden in der Regel mit einer sogenannten Genkanone in die Pflanzenzellen eingeschossen. Das heißt, die Genkonstrukte werden auf Metallpartikel gebracht und dann mit einem Beschleuniger in die Zelllösung eingeschossen. Da kann man meiner Meinung nach nicht von einem gezielten Vorgang reden, sondern das ist alles sehr zufällig. Das erkennt man auch an den Produkten, wenn man die Pflanzen sich im Labor nochmal genauer anguckt. Dann zeigt sich oft, dass man halt mehrere Kopien dieses Genkonstruktes in einem Genom hat, dass man in manchen Pflanzen natürlich überhaupt keine hat. Das kommt natürlich auch vor, das ist rein statistisch, dass man praktisch überhaupt eine erfolgreiche Integration dieses Konstruktes in das Genom der Pflanze hat. Und dann findet man entsprechend auch die Produkte. Also Sie haben den BT-Mais angesprochen, das ist ja ein Toxin, also ein Insektengift, was in der Pflanze produziert wird. Da findet man auch verschiedene Arten von BT-Toxin. Man findet tatsächlich das BT-Toxin in der Form, also das Enzym praktisch, was aus dem Gen hervorgeht, wie man das gewünscht hat. Aber man findet auch verkürzte Toxine, von denen man gar nicht genau weiß, ob die zum Beispiel auch wirksam sind, ob die anders wirksam sind und so weiter. Da gibt es ganz große weiße Flecken nach wie
also
vor.
Also nichts Genaues weiß man. Aber man nimmt dann diesen Mais und geht damit in die Natur und lässt ihn zumindest versuchsweise mal auf einem Feld anbauen, wenn einem nicht die bösen Hessen dazwischen kommen und dieses Feld wieder kaputt machen, wie gerade passiert. Aber normalerweise tut man das. Was passiert dann? Dann wird etwas freigesetzt, was unter Umständen gefährlich sein könnte. Warum könnte es gefährlich sein? Bleiben wir mal bei dem BT-Mais.
Naja, da braucht man gar nicht den Konjunktiv zu verwenden, wenn man halt ein Gift gegen Insekten in eine Pflanze einbringt und diese Pflanze produziert dieses Gift in allen Zellen also in allen Pflanzenzellen, so zum Beispiel im Stängel, aber auch in den Blättern, in der Blüte, in den Pollen und so weiter, dann benutze ich das ja, um einen bestimmten Fraßschädling auszuschalten, der an dem Mais frisst. Der Maiszinsler. Der wird natürlich abgetötet, das ist ja auch gewollt, aber es gibt durchaus verwandte Arten, also das ist ein Schmetterling praktisch und es gibt verwandte Schmetterlinge, die durchaus auch auf dieses BT-Gift sensibel reagieren. Und jetzt gerade im letzten Jahr gab es halt neuere Untersuchungen in Bezug auf die Verbreitung von Pollen und wie weit praktisch zum Beispiel auch Naturschutzgebiete mit diesem Pollen halt durch Windverwehungen und so weiter halt beeinträchtigt werden. Verseucht ist jetzt so ein dramatischer Begriff, aber tatsächlich beeinträchtigt werden. Man findet die Pollen auf verschiedenen Pflanzen, die ihrerseits von anderen Insekten, Schmetterlingen zum Beispiel oder Raupen von Schmetterlingen gefressen werden und dann natürlich darunter leiden. Also sprich, die werden entweder haben eine geringe Reproduktion, sterben selber und da muss man sich vor Augen führen, Pollen, je nachdem, welche bestimmte gentechnisch veränderte Maissorte man hat, dann reichen weniger als 10 Pollen zum Teil, um eine Larve von einem Schmetterling sterben zu lassen. Mhm. Also das ist nicht so, dass man da irgendwie hunderte von Pollen essen muss, aber das liegt halt, wie gesagt, an der Art des BT-Mais, die man ausbringt. Also es ist tatsächlich eine Giftkonzentration, die wirklich substanziell ist. Und insofern würde ich eben nicht sagen, das könnte Schaden anrichten. Ich würde sagen, es richtet Schaden an Organismen, die nicht Zielorganismen sind, die nicht praktisch die Organismen sind, die meinem Mais schädigen. Zum Teil wären sie sogar nützlich für die Pflanze und leiden halt trotzdem. Insofern ist es schon ein Schaden, den man beschreiben kann.
Mhm. Christoph Potthoff, vielen Dank. Zwei Hörer warten in der Leitung. Frau Schade, guten Tag.
Hallo?
Ja, Frau Schade.
Ach, Entschuldigung, da kam gerade eine Störung rein. Ja, was mich also am meisten stört, ist ja, dass ein riesen wirtschaftlicher Druck dahinter steht, solchen BT-Mais zum Beispiel herzustellen. Und man hat das gesehen, dass also in, ich glaube, Südamerika vor allen Dingen, dass also gerade die Firma Monsanto oder wie die da heißt,
dass die eigentlich
eben mit den Lizenzen, die sie für ihre Patente bekommt, wahnsinnig Geld machen will. Wenn man grundsätzlich von mir aus weltweit verbieten würde, dass für Tiere und Pflanzen Patente erteilt werden können, ich glaube, dann hätte man zumindest einen Weg, das Ganze ein bisschen in Schranken zu halten. Wenn niemand mehr so richtig dran interessiert ist, dann ist es ein bisschen Forschung und so weiter. Aber so wie es jetzt ist, dass man also damit rechnen muss, dass die Firma Monsanto dann also auch noch in Deutschland hier dafür sorgt, dass wir nur deren Präparate benutzen oder deren Mais oder Saatgut benutzen, das ist grauslich, das ist eine wahnsinnige Vorstellung.
Also der Hebel für Sie wäre, Patente auf Leben zu verbieten,
ja,
weltweit.
Grundsätzlich.
Vielen Dank, Frau Schade. Herr Heil, guten Tag. Herr Heil?
Ja, guten Tag.
Ja, wir hören Ihnen zu.
Ich habe einige Aspekte, die gehen jetzt nicht direkt auf diese Fachleute ein, weil ich mich da nicht ganz so gut auskenne. Ich sage einfach da meine Meinung.
Das ist nicht notwendig, deshalb haben wir Experten eingeladen.
Okay. Jede Einseitigkeit im Behandeln der Natur hat seither zum Ungleichgewicht oder zu Schäden geführt, so wie ich bis jetzt einfach vernommen habe. Das andere ist, wenn wir den Boden richtig pflegen, auch uns Menschen dafür die Flächen unentgeltlich zur Verfügung stellen, können wir uns auch alle ernähren. Es gibt ein schönes Beispiel, ich weiß nicht, ob Sie den Sepp Holzer kennen in Österreich, der ist eigentlich schon recht bekannt geworden, der eigentlich in der Richtung sehr viel schon gearbeitet hat und der schon aus manchen steinigen Flächen ein blühendes Paradies erreicht hat. Der auch des Weiteren, und das sieht man dann auch, das Ungleichgewicht der Natur, der hat zum Beispiel gesagt, in einen Wald, wenn da ein Borkenkäfer reinkommt, kommt der nur deshalb rein, weil er das Gleichgewicht der Natur wiederherstellen will und nicht die Monokultur des Waldes im Grunde genommen als Natur Ganzes akzeptiert. Insofern wird immer deutlich, wenn also Schädlinge auftreten, dass es Gründe hat, warum Schädlinge auftreten. Und wenn man sie sozusagen chemisch vernichtet, haben wir eigentlich kein Problem gelöst damit.
Dummerweise ist aber ein Acker per se eine Monokultur.
Ja, natürlich, aber vielleicht kann man die doch im Gleichgewicht der Gesamtnatur so halten, dass es nicht zu katastrophal wird.
Ich will sagen, Sie sind der Ansicht, es reicht, wenn wir normale Landwirtschaft betreiben, so wie wir es immer schon getan haben, und wir müssen jetzt nicht noch einen weiteren Sprung, die sogenannte grüne Revolution, also die gentechnische, machen.
Nee, müssen wir nicht.
Okay.
vielleicht doch so viel noch dazu, ja. Solange wir den Sinn der Schöpfung nicht genügend verstehen, dürfen wir sie vielleicht nicht so weit und so tief greifen und folgenschwer verändern, dass wir sie nicht mehr zurückführen können. So als Beispiel siehe auch Zauberlehrling von Goethe. Und das Letzte vielleicht noch, ich hatte neulich die Dokumentation über Monsanto in Arte gesehen. Und denke, wenn nur ein Bruchteil von dem stimmt, was in der Dokumentation vorgekommen ist, dann würde ich sagen, ist es mir nicht ganz verständlich, wieso Menschen sich freiwillig, sozusagen freiwillig mit dieser Firma überhaupt noch zusammenarbeiten wollen.
Vielen Dank, Herr Heil. Herr Professor Fried, Sie haben aber gesagt, diese Maisversuche im Freiland, die Sie durchführen wollten von der Universität Gießen aus, die sind eigentlich unbedenklich. Warum sind sie unbedenklich? Wir haben jetzt ganz, ganz viele Bedenken gehört, wobei einige natürlich so ganz grundsätzliche waren, die man jetzt nicht aus der Welt schaffen kann, aber einige eben auch von Herrn Potthoff ganz konkrete.
Diese Versuche, die wir durchführen wollten, sind sogenannte Wertprüfungen. Diese Prüfungen sind nicht für eine Firma und dienen auch nicht einer Firma, sondern sie dienen vielen Firmen, die auf dem Sektor Maiszüchtung tätig sind. Dazu gehört Monsanto, dazu gehören andere international agierende Firmen. Aber im Prinzip sind das Neuzüchtungen, die für die hiesige Verwendung zugelassen werden sollen nach dem sogenannten Sortenschutzgesetz und Saatgutverkehrsgesetz.
Das unterscheidet nicht, ob da gentechnisch manipuliert oder anders gezüchtet worden ist.
Zunächst mal nicht, sondern es geht einfach darum, ob diese neuen Sorten für die hiesige Landwirtschaft einen Nutzen haben oder nicht. Und eigentlich war die europäische Übereinkunft, dass man Sorten nur auf diese Weise schützen sollte und nicht patentieren soll. Das ist eine alte Vereinbarung gewesen, die auch hier in Europa lange Zeit durchgehalten wurde, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt vor einigen Jahrzehnten, wo man dann begonnen hat, auch Pflanzen und auch letztendlich Tiere zu patentieren. Ich stimme Frau Schade sicherlich zu, dass das problematisch ist, auch wenn man natürlich erkennen muss, dass Innovationen auch in der Biologie irgendwo geschützt werden müssen, auf welche Weise auch immer. Momentan werden dafür gerne Patente verwendet. Das kann problematisch sein, das will ich gar nicht bestreiten, aber es schützt zumindest den, der die Innovation sozusagen erzielt hat. Was Herrn Heil angeht, Natur im Gleichgewicht, Einseitigkeit, ich denke, wir haben Landwirtschaft bis zum Zweiten Weltkrieg so praktiziert, wie er das beschrieben hat, mit dem Ergebnis, dass es regelmäßig Hungersnöte gegeben hat, dass auch aus Europa Menschen in großen Massen ausgewandert sind nach Übersee, weil einfach Kalamitäten aufgetreten sind, verbunden mit einem eklatanten Mangel an Nahrungsmitteln. Ähnliche Situationen haben wir heute in anderen Ländern dieser Welt, in anderen Erdteilen. Und eigentlich erst die sogenannte, von manchen manchmal auch despektierlich industrielle Landwirtschaft genannte Form der Landbewirtschaftung hat dazu geführt, dass wir heute ein relativ stabiles Produktionsniveau haben, dass wir stabile Erträge haben hierzulande und in anderen Regionen dieser Welt und damit letztlich auch Hunger hierzulande vermeiden können, verhindern können. Und es muss eigentlich Ziel sein, solche Bedingungen weltweit zu etablieren, dass also in anderen Regionen dieser Welt, in anderen Erdteilen Hunger vermieden werden kann, dadurch, dass die Produktion stabilisiert wird. Und einige afrikanische Länder, will ich gleich hinzufügen, zeigen uns ja und auch China letztendlich, dass dies möglich ist, dass man das kann, wenn man die entsprechenden Produktionsmittel hat. Und dazu gehören vor allen Dingen auch gute Sorten.
Herr Potthoff, Sie mischen sich ein, wenn Sie was sagen wollen, oder?
Ja, na klar. Ja. Ich will aber auch nicht die ganze Zeit dazwischen funken. Also tatsächlich, bei diesem Hungerproblem, da werde ich natürlich empfindlich, weil der Hunger, den wir heute kennen, der unterscheidet sich natürlich substanziell von dem Hunger, den wir meinetwegen vor 100 oder vor 200 Jahren kannten. Hunger ist, das sagen alle Entwicklungsorganisationen, Hunger ist ein soziales, ein gemachtes Problem. Hunger findet in ländlichen Regionen statt, wo Landwirtschaft stattfindet. Das ist absurd. Es findet natürlich auch in Slums, in Großstädten statt und so weiter. Aber es findet nicht statt, weil wir keine guten Sorten hätten, sondern oder auch, weil die Leute vor Ort, wenn sie mit traditionellen Systemen arbeiten können, hungern würden. Nein, Hunger findet statt in der Stelle, wo Leute für den Weltmarkt produzieren müssen, und zwar Konsumgüter, Baumwolle natürlich, Schnittblumen und so weiter und so fort. Solange sie für ihren eigenen Unterhalt produzieren können, gibt es notwendigerweise keinen Hunger.
Das aber hat auch mit Reis. Also zum Beispiel bitte? Auch Reis wird, also auch Beispiel Reis für Ägypten, den Weltmarkt. Beispiel genau. Ägypten, die ägyptischen Bauern produzieren lieber Reis für den Weltmarkt, weil sie da mehr Geld kriegen als Weizen für den eigenen Markt, weil sie da weniger Geld kriegen. Hat auch zu einer kleinen Hungeraufstand in Ägypten geführt vor kurzem.
Ja, aber tatsächlich ist es halt so, dass dann oft auch nicht die ländliche Bevölkerung selber praktisch zu sagen hat, was angebaut wird. Oft ist es so, dass es da wirtschaftliche Abhängigkeiten gibt, dass es Großgrundbesitzer gibt, dass es internationale Konzerne gibt, die letztendlich darüber entscheiden, was angepflanzt wird. Tatsächlich ist es eben nicht so, dass die ländliche Bevölkerung, die hungert, den eigenen Zugang zu Land oder zu Wasser oder Ähnlichem hat. Dazu kommt natürlich, und das sagt ja auch zum Beispiel die Welternährungsorganisation, insbesondere für jetzt, aber auch für die Zukunft, das Wichtigste ist halt, dass nicht so viel Lebensmittel auf dem Transport vergammeln. Also es geht ja weniger um die Produktion. Im Moment produzieren wir 1,5-mal so viel, wie gegessen werden soll, aber auf dem Weg zu den Märkten, regional und überregional, vergammelt halt ein Großteil. Und das ist ein Problem von Infrastrukturmaßnahmen, das ist ein Problem von Kriegen. Und tatsächlich gibt es ein berühmtes Zitat, was sagt, Hunger wird durch Kriege gemacht. Das ist wohl weltweit das entscheidende Problem in Bezug auf Hunger. Und wenn dann praktisch tatsächlich die Gentechniker immer wieder sagen, ja, wir können den Hunger in der Welt bekämpfen, dann werde ich wirklich rasend.
Sind Sie denn?
Weil es tatsächlich eben, wenn man kann ja, also es ist ja nicht so, dass ich mir das ausdenke. Wir kooperieren ja durchaus mit Entwicklungsorganisationen, die vor Ort in den südlichen Ländern, in der Regel sind es ja Länder im globalen Süden, wir kooperieren mit diesen Entwicklungsorganisationen und diese Entwicklungsorganisationen sagen halt mit uns zusammen, dass es halt praktisch eben nicht in erster Linie um die Qualität der Sorten geht. Es geht irgendwie, ich will auch der Entwicklung von Sorten nicht per se nicht in Abrede stellen, aber die zentrale Frage liegt halt woanders in Bezug auf Hunger und Welternährung.
Wenn man aber sieht, dass die Wüsten auf dem Vormarsch sind, dass weite Gebiete, die bislang landwirtschaftlich genutzt wurden, zu versteppen drohen oder schon versteppt sind, dann wird es vielleicht irgendwann auch wichtig sein, neue Nutzpflanzen zu finden, die mit diesen trockeneren und immer trockener werdenden Gebieten umgehen können, oder?
Ja, ich denke, dass es halt integrierte Systeme braucht, die praktisch dann versuchen, diese Regionen wieder nutzbar zu machen für die Landwirtschaft. Und das ist auch nicht nur, also ich glaube, dass es da nicht getan ist damit, dass man Sorten entwickelt. Man muss halt Humusschichten wieder aufbauen. Ja. Man muss verschiedene Fruchtarten wahrscheinlich kombinieren, um damit praktisch zum Beispiel eine ganzjährige Deckung zu haben für den Boden, um die Erosion einzuschränken. Auch da kommen sofort wieder soziale Komponenten wie Zugang zu Wasser und so weiter halt hinzu. Und am Ende des Tages kann es sein, dass wir in Zukunft, das will ich auch nicht per se abstreiten, dass wir auch in Zukunft wärmeliebendere oder Trockenheit weniger empfindliche Pflanzen brauchen. Aber ich denke, dass dann auch die Frage ist, wenn wir die Gentechnik angucken und wir gucken uns die Länder an, in denen die Gentechnik heutzutage eingesetzt wird, dann ist es in der Regel so, dass wir entweder Länder haben, in denen überhaupt nicht kontrolliert wird, in denen praktisch auch das Zulassungsverfahren, wie wir es kennen, nicht annähernd eingehalten werden kann, weil es überhaupt nicht eine Infrastruktur gibt auf der Seite der Verwaltung, auf der Seite des Staates, ja, um bestimmte Kontrollmechanismen für diese Art von Hochtechnologie. Es sind nach wie vor, wir sind uns einig, das ist auch absoluter Konsens in Bezug auf diese Weltkonferenz oder UN-Konferenz in Bonn jetzt, dass es überhaupt ein Regulierungsverfahren bedarf für gentechnisch veränderte Pflanzen. Und das heißt, diese Länder im Süden, von denen immer gesprochen wird, da liegt der Staat oft brach. Das ist oft einfach von dem Staatsapparat her ist es oft überhaupt nicht möglich, praktisch derart komplizierte Sachen zu machen. Da sollte man lieber mit traditionellen Methoden vorgehen. Da sind die Leute zum Teil erfahren, zum Teil ist Wissen verloren gegangen. Aber da liegt mittelfristig auf jeden Fall mehr Potenzial, meiner Meinung nach.
Ja. Vielen Dank, Christoph Potthoff vom Genethischen Netzwerk. Der nächste Hörer in der Leitung ist Herr Schmidt. Gewählt hat er die Nummer 069-155-6622. Herr Schmidt, guten Tag.
Guten Tag, ich möchte mich gerne also an das letzte Argument anhängen, die traditionellen Methoden. Bei der Entwicklungshilfe, es lohnt sich nicht, große Maschinen oder große Technik dorthin zu liefern, auch Gentechnik dorthin zu liefern, wo die Menschen abhängig werden von, sondern kleine Projekte, die sehr erfolgreich sind, wie zum Beispiel eben jetzt Tretwasserpumpen, wo die Menschen sich draufstellen und treten und das Wasser dadurch eben hoch befördern und dadurch große Landbereiche eben jetzt bewässern können.
Gab es schon vor 5000 Jahren in Ägypten.
Und die können sie selbst reparieren und können dadurch eben sehr gut den Boden fruchtbar machen. Das ist aber nicht der eigentliche Sinn und Zweck, weshalb ich anrufe. Ich komme eher eben jetzt zu dem Telefonat, weil ich grundsätzlich etwas über die wissenschaftliche Vorgehensweise und dann speziell über die Gentechnik sagen will. Die wissenschaftliche Vorgehensweise ist bei uns eben seit schon einigen Jahrhunderten vom Wesentlichen abgekommen und geht jetzt so vor, dass sie einen ganz kleinen Teilbereich der Wirklichkeit außenrum sozusagen in ihr Visier nimmt und so einen gewissen Tunnelblick entwickelt. Und alles, was dann außenrum noch geschieht an Einflüssen, verliert sie aus dem Blick. Das ist sehr gefährlich, gerade bei der Gentechnik. Wir haben jetzt momentan Bienensterben, das ein großes Ausmaß annimmt und niemand weiß, was da eben jetzt der Hintergrund ist. Wenn Sie jetzt mal gucken, Sie hatten da schon mal angesprochen, diesen Weizen. Da gibt es einen Mohn, 810 heißt er. Der produziert Gifte und diese Gifte, die gelangen in den Boden und töten dort Mikroorganismen und schädigen die teilweise. Diese genetische Manipulation ist vollkommen überflüssig. Um Mais vor den Schädlingen effektiv zu schützen, reicht Pflügen vollkommen aus. Wenn man das mal guckt, dass eben jetzt vollkommen überflüssige, sehr risikoreiche Dinge da eben jetzt mit der Gentechnik gemacht wird, um eben jetzt Gelder zu rekrutieren, die eben jetzt, vollkommen überflüssig sind, bleiben wir nochmal dabei.
Herr Schmidt, recht herzlichen Dank. Wir bleiben mal bei diesem Beispiel Mais. Wir sind ja jetzt beim Genmais gelandet, weil das Gen auch ein Genmaisacker war, der da von Menschen angezündet worden ist in Hessen. Herr Professor Fried, wenn Sie das alles hören, es sind immer ganz grundsätzliche Einwürfe. Es sind Ängste dabei, dass eben auch etwas passiert durch die Freisetzung dieser genetisch veränderten Pflanzen, was man nicht will. Und dass Dinge in und Tiere, Lebewesen, Pflanzen in Mitleidenschaft gezogen werden, die man gar nicht im Blick hatte. Tunnelblick der Wissenschaft.
Ja, diesen Tunnelblick muss man tunlichst vermeiden, oder soweit es geht. Ich bilde mir ein, dass ich diesen Tunnelblick nicht habe, sondern die gesamte, zumindest Landwirtschaft, das ist mein Fachgebiet, und dieses zumindest einigermaßen überblicke. Und da habe ich überhaupt nichts dagegen, wie hier vorgeschlagen, dass man traditionelle Methoden nutzt, dass man soziale Probleme löst, dass man am liebsten auch Kriege verhindert natürlich, aber das hat eigentlich zunächst mal wenig mit unserem eigentlichen Thema hier zu tun. Ich denke, wenn wir konkret über den Fall Insektenresistenz in Pflanzen sprechen wollen, so ist es natürlich so, dass man das genau beachten muss, welche Umweltwirkungen hier möglicherweise vorliegen. Und die Methode wird ja auch weiterentwickelt. Wir haben heute Pflanzen, die dieses sogenannte Toxin nur noch in bestimmten Teilen der Pflanze ausprägen, sodass beispielsweise im Pollen, wie vorhin von Herrn Potthoff hier thematisiert, im Pollen nur noch sehr wenig von diesem Toxin auftritt und deswegen auch die Umwelt sehr wenig im Vergleich zu früheren Veränderungen beeinträchtigt wird dadurch, wenn man so sagen will. Heißt also, hier ist Fortschritt möglich, Weiterentwicklung möglich und es gibt eine Vielzahl von Untersuchungen, die nun vergleichen, wie wirken sich solche insektenresistenten Pflanzen auf die sogenannten Nicht-Zielorganismen, also die Nicht-Schädlinge, die man auch beachten muss, aus. So ist es ganz klar, dass dieses Konzept wesentlich weniger Nebeneffekte hat als beispielsweise Insektizidanwendung, heißt also Schädlingsbekämpfungsmittel, die man aussprüht auf die Äcker. Von daher sehe ich hier durchaus einen großen Vorteil. Ein jüngstes Bienensterben, das von Herrn Schmidt erwähnt wird, wenn er das meint, das ganz kürzlich aufgetreten ist, so ist, glaube ich, ziemlich eindeutig, dass dieses durch Insektenbekämpfungsmittel entstanden ist, das Problem, das von Saatgut abgerieben wurde bei der Saat, soweit man das jetzt eruieren kann, und dass die Bienen dadurch zu Schaden gekommen sind. Meines Erachtens ein Beispiel, das sehr schön belegt, dass eigentlich in dem Fall eine Insektenresistenz durch die Pflanze selber einen unabweisbaren Vorteil hätte.
Ja, aber da kann man ja schon auch das Beispiel von Professor Katers Halle ins Feld führen, der halt Untersuchungen mit dem BT-Mais und Bienen gemacht hat. Der kann im Moment noch nicht sagen, was direkt die Wirkung ist, aber er hatte zufälligerweise in seiner Untersuchung Bienen, die mit einem Parasiten befallen waren, und plötzlich zeigte sich bei den Bienen, die halt mit dem BT-Mais gefüttert wurden, zeigten sich plötzlich sehr, sehr deutliche Wirkungen in seinen Versuchen. Das heißt, man hat auch eine gewisse Art von Kofaktoren, also gemeinsam praktisch zu einem schädlichen Ergebnis führenden Faktoren, die praktisch oft im Vorfeld von der Freisetzung gar nicht geprüft werden können. Also man, bei Herrn Katz war es, wie gesagt, Zufall, dass die untersuchten Bienenvölker diese Parasiten hatten. Ansonsten wäre diese schädliche Wirkung niemals aufgefallen, weil aber er damit auch gar nicht gerechnet hatte, war jetzt sein Versuch nicht geeignet, eins zu eins zu sagen, das BT-Toxin schädigt auf jeden Fall. Nur kann er halt sagen, mit seiner Vergleichsgruppe, die halt eben nicht von diesen Parasiten befallen waren, also von seinem Vergleichsbienenvolk, dass es durchaus eben in dem Volk oder in den Völkern, die mit BT-Mais gefüttert wurden und den Parasiten hatten, eine schädliche Wirkung geben wird. Aber so ein Versuchsdesign im Vorfeld sich auszudenken, ist praktisch unmöglich. Mhm. Das heißt, diese Komplexität in der Natur, die wir dann tatsächlich versuchen, erst im Labor und später in Freisetzungsversuchen, wie Sie selber ja auch welche machen, auch wenn das jetzt keine sogenannte Biosicherheitsforschung ist, auf die Idee wird man nicht kommen. Das wird man immer erst
im Nachhinein merken.
Genau, im Nachhinein, idealerweise im Nachhinein merken.
Nun gibt es noch ein weiteres Problem, was wir überhaupt noch nicht angesprochen haben. Es warten zwei Hörer in der Leitung, aber das will ich doch noch kurz sagen. Wir haben jetzt von Mais geredet, der hier in Hessen ausgepflanzt werden soll. Mais hat in Hessen keine Verwandten in der wilden Natur, dann keine direkten Verwandten in der wilden Natur. Wenn man dasselbe in Südamerika macht, wo der Mais herkommt, dann hat man vielleicht ein anderes Problem. Ein Beispiel Raps. In den USA und hier, diese Pflanze hat Verwandte. Was kann da passieren? Was kann passieren, wenn sozusagen das genetisch veränderte die genetisch veränderte Pflanze mit Wildpflanzen sich vermengt?
Es kann sehr wenig passieren. Das kann sehr wenig passieren, denn es ist gezeigt worden, dass der Raps sich mit seinen wilden Verwandten sehr ungern kreuzt. Mhm. Es gibt praktisch in der Natur keine Kreuzung, aber sehr, sehr seltene Ereignisse von Kreuzungen. Man kann das experimentell forcieren und kann dann solche Kreuzungen machen und kann also zeigen, dass das prinzipiell möglich ist, aber das ist ein sehr selten auftretendes Ereignis. Was sicherlich ein größeres Problem ist, wenn ich das noch anfügen darf, dass der Raps sich natürlich mit anderen Rapssorten auskreuzen kann.
Ja.
Und deswegen müssen da, wenn man überhaupt der genetischen Veränderung und dem Anbau von solchen Sorten von Raps näher treten wollte hierzulande, dann müsste man zweifellos sehr große Abstände einhalten, um sicherzustellen, dass keine Fremdbestäubung stattfindet.
Herr Potthoff?
Ja, aber man muss tatsächlich das, was Herr Fried jetzt gesagt hat, ist das eine. Man findet natürlich auch Auskreuzungen in konventionelle Rapsbestände. Man muss aber auch Abstände zeitlicher Art finden. Wenn Sie Raps aussäen auf einem Acker, dann bringen Sie jetzt beispielsweise, was weiß ich, sagen wir 5000 Körner auf einen Quadratmeter oder auch nur 500, ist egal. Wenn Sie den aber ernten, bleibt die zehnfache Menge zurück auf dem Acker, weil diese Rapsschoten so leicht aufspringen. Und diese Samen, die auf dem Feld verbleiben, nach der Ernte, die bilden einen sogenannten Samenpool im Boden. Und jetzt gab es erst unlängst in einer Untersuchung aus Schweden, 10 Jahre lang hat man halt natürlich Raps gefunden. Und das ist mehrfach auch in anderen Studien belegt. Und findet sich auch auf deutschen ehemaligen Rapsfreisetzungsflächen, dass man über Jahre und Jahrzehnte immer wieder den Raps praktisch als Durchwuchs hat. Und das ist auch nur ein zufälliges Ereignis, aber tatsächlich müsste man nicht nur Abstände von, was weiß ich, der Rapspollen fliegt wahnsinnig weit, der bildet unglaublich viele Pollen auch. Man muss also wahnsinnig weite Abstände halten, man muss aber eine zeitliche Ausdauer auch haben, um die gleichen Flächen wieder bewältigen dürfen. Und tatsächlich weiß man ja, in Kanada ist vor 10 Jahren oder vor 11 Jahren der Rapsanbau, der gentechnische Rapsanbau gestartet. Mittlerweile kann man das vergessen, in Kanada gentechnikfreien Raps anzubauen. Das heißt, diese Koexistenz, von der immer wieder die Rede ist, ist letztendlich abhängig von so vielen Faktoren. Wir haben noch nicht über Maschinennutzung, Maschinenteilung, Teile, also dass Landwirte Maschinen teilen und darüber praktisch auch Verunreinigungen stattfinden und nachweislich stattfinden. Das heißt, die Idealbedingungen müssen immer so sein, dass man praktisch da überhaupt gar keine übliche Landwirtschaft mehr nachmachen kann. Und insofern denke ich, ist es einfach, es gibt auch beim Mais Probleme mit der Koexistenz, sei es auf dem Acker, sei es durch die Maschinen, sei es bei der Ernte, sei es in Mexiko, wo in weit entfernt gelegenen Gebieten in traditionellen Sorten Verunreinigungen mit gentechnischem Mais gefunden wurde. Es findet sich immer irgendwas, was man nicht beachtet hat. Und insofern denke ich, dass dieser Begriff Koexistenz schon schön Färberei ist. Man muss einfach davon reden, dass die Kontamination von konventionellen, gentechnikfreien Beständen, und darunter rede ich nicht nur über ökologisch oder biologisch wirtschaftende Landwirte, dass diese Kontamination ist der Standard, davon muss man ausgehen. Das heißt, wir reden sowieso, wenn wir großflächig die Gentechnik einsetzen wollen, reden wir automatisch davon, dass wir die gentechnikfreie Produktion abschaffen. Und das ist eine Sache, da sagen die Wissenschaftler immer, ja, wir müssen dann das und das und das beachten und dann, ups, daran haben wir nicht gedacht.
Christoph Wotter vom Genethischen Netzwerk, vielen Dank. In der Leitung wartet Herr Benninger. Die Nummer, die er gewählt hat, ist die 069 155 66 22. Herr Benninger, guten Tag.
Hallo, guten Abend. Ja gut, das ist schon weit fortgeschritten. Wie immer machen die Bedenkenträger viele Worte. Das ist ein bisschen schade. Ich wundere mich insgesamt über die Auswahl der Teilnehmer, denn mir kommt so vor, als ob hier die Ökoromantik versammelt ist. Es gibt, wenn man den Blick ein bisschen größer zieht, gibt es doch inzwischen über 100 Millionen Hektar gentechnisch veränderter Flächen auf der Welt. Der amerikanische Kontinent ist durch. USA, Kanada wurde angesprochen, Argentinien, Brasilien. Wir haben in Indien und in China große Forschungsanstrengungen. Meine Bedenken sind nicht die Angst vor der Gentechnik hier auf dem deutschen Acker. Das halte ich für eine Luxusdiskussion in einer reichen Nation. Wovor ich Angst habe, ist, dass uns Nationen wie Indien und China in 10, 15 Jahren komplett abgehängt haben auf diesem Thema. Und wir sind hier, was diese Forschung angeht, der Professor Fried mag das vielleicht bestätigen, auf dem absteigenden Ast, der Vorsprung anderer Nationen ist uneinholbar. Und diese Art von Romantik, die wir uns hier erlauben, ich habe da meine Bedenken, ob uns das langfristig zum Ziel führt. Mhm. Danke.
Jeder, der, das noch Ihnen gesagt, Herr Benninger, jeder, der hier anruft und für den Einsatz von Gentechnik auf dem Acker ist, der kommt hier zu Wort. Denn die anderen sind die Mehrheit. Also dass Ihr Eindruck, dass hier die Ökoromantiker versammelt sind, der ist nicht von uns hergestellt, das wollte ich damit gesagt haben.
Dann frage ich die Zuhörer, wo sind sie denn, die Befürworter oder die keine Angst vor der Gentechnik haben, die gibt es doch auch.
Ja.
Schade, dass die sich nicht melden.
Okay, vielleicht melden sie sich ja jetzt. 069 155 66 22. Vielen Dank, Herr Benninger. Herr Katzer, guten Tag.
Ja, Roland Katzer aus Bad Schwalbach, schönen guten Tag. Ich möchte ein Thema ansprechen, das möglicherweise nicht so ganz im Zentrum Ihrer Sendung steht, das ich für ungeheuer brisant halte, das zum Teil so ein bisschen noch angesprochen wurde, nämlich diese Patentierung des Genoms vorhandener Kulturpflanzen, die also speziell wohl durch diese Firma Monsanto, vielleicht auch durch andere in den letzten Jahren durchgeführt wurde.
Mhm.
Also und das ist ein absolut fieser Trick, um es mal ganz unakademisch zu sagen, eine Art Piraterie, mit der also die Industrieländer, speziell die USA, andere, einfachere Gesellschaften ausplündern, übervorteilen.
Sie sprechen
und
konkret den
erwarten, dass die entsprechenden Fachleute, wo ja auch ein Teil ist, wo bei Ihnen da sitzen, dass die zu dieser Frage intelligente Lösungen irgendwann mal ausarbeiten. Also es scheint offensichtlich juristisch eben möglich zu sein, aber wie bei allen Fragen auch der Rechtslehre geht es eben darum, die Bedürfnisse der Menschen entsprechend durch intelligente Formulierungen zu berücksichtigen. Und das ist so nicht in Ordnung. Also das, was ich zum Teil seit Jahrhunderten angebaute Pflanzen plötzlich gewissermaßen
Eigentum eines Konzerns werden.
Eigentum eines Konzerns,
okay.
Ja. Und dafür höre ich nirgends, auch nicht von Ihren Leuten hier, eine vernünftige Antwort darauf. Also es geht nicht anders, was gerade so Ihr Wissenschaftler da sagte, man muss das geistige Eigentum sichern. Das ist ja nun mal sicherlich unbestritten. Nur das ist nicht die Antwort darauf.
Vielen Dank, Herr Katzer. Herr Professor Fried, wir hatten das Beispiel von Basmati-Reis, der geschützt werden sollte, patentiert werden sollte in Indien. Das ist verhindert worden. Also die Inder dürfen weiter Basmati-Reis aussehen, ohne den bei einem Genkonzern zu kaufen zu müssen. Generell, vielleicht, das ist ja vorhin schon mal angesprochen worden, wenn man diese Patentierung von Leben sozusagen ächten würde weltweit, hätten wir dann überhaupt noch Gentechnik? Würde dann überhaupt noch irgendein Konzern forschen in diese Richtung?
Zunächst mal ist es natürlich so, dass diese Forschung teuer ist. Ich spreche jetzt nicht von rein gentechnischer Forschung. Ich möchte vielleicht in Anlehnung an Herrn Katzer von Genomforschung sprechen, obwohl er ja meinte, es werden Gene patentiert. Ich hatte vorhin schon darauf abgehoben, dass das in Europa eigentlich zunächst mal nicht vorgesehen war. Mittlerweile ist die Praxis leider so. Das ist eine Frage der Rechtsprechung und auch politischer Rahmensetzung. Da müsste man
ja, das ist eine Frage darüber, wie wir uns darüber verständigen, die Gesellschaft.
So ist es, ja. Nun kann man dem natürlich nur entgegenwirken, der Macht der großen Firmen, dass man entweder die kleinen Firmen unterstützt, die es ja noch in großer Zahl gibt, auch hierzulande, oder selbst in die staatliche Verantwortung hineingeht und dass der Staat eben auf dem Sektor intensiver tätig wird. Das heißt, Forschungsprogramme auflegt, eigene Einrichtungen unterhält, die auf dem Gebiet dann kompetitive Forschung machen. Das ist vielleicht das größte Problem, dass solche Einrichtungen nicht hinreichend vorhanden sind und dort, wo sie vorhanden sind, teilweise sogar ausgetrocknet werden, möchte ich fast sagen, dass also die Genforschung in der öffentlichen Hand durchaus in einer problematischen Situation ist. Die hiesige Bundesregierung ist zwar bemüht, über die Genomforschungsprogramme dem entgegenzuwirken, aber ich denke, insgesamt reicht das noch nicht ganz aus. Ich denke, Aktivitäten staatlicherseits sind das Einzige, was man tun kann, um dem entgegenzuwirken.
Also die Macht der Genkonzerne sozusagen dadurch brechen, dass man die Forschung, die Grundlagenforschung wieder in die eigene Hand nimmt, also in die Hand des Staates.
Nicht nur die Grundlagenforschung, sondern auch die angewandte Forschung, dass man das also dort stärkt und dabei auch durchaus mit der mittelständischen Wirtschaft zusammenarbeitet. Das ist vielleicht beispielhaft, so wie es hier in Deutschland praktiziert wird, die Zusammenarbeit zwischen Einrichtungen, staatlichen Einrichtungen und der mittelständischen Wirtschaft. Das fehlt anderswo. Vielleicht gibt es auch nicht überall hinreichend mittelständische Wirtschaft. Das wäre etwas, was unbedingt auch gerade in Entwicklungsländern, wo auch immer auf dieser Welt aufzubauen wäre. Mit Recht wurde vorher darauf hingewiesen, dass in manchen Ländern solche Strukturen völlig fehlen und eigentlich erst zunächst mal aufgebaut werden.
Aber das, was Sie jetzt gesagt haben, heißt auch, dass wir uns nicht abgekoppelt haben von der Forschung und alle uns voranrennen.
Nein, wir haben uns nicht abgekoppelt, das würde ich nicht so sehen. Wir sind aber in der Anwendung der, sagen wir mal, Biotechnologie, würde ich jetzt mal allgemeiner sagen, in der Pflanzenzüchtung durchaus im Hintertreffen, insbesondere deswegen, weil wir ja sehr stark behindert sind mit Feldversuchen. Ich möchte hier an der Stelle nur mal kurz sagen, dass es ja nicht so ist, dass wir direkt vom Labor ins Feld gehen, sondern es ist ja ein langer Weg, ein langer Prozess. Es werden die Pflanzen im Labor erzeugt, werden im Gewächshaus genauestens beobachtet und es werden natürlich nur die weiterverwendet, die wirklich den Vorstellungen entsprechen, die Zielvorstellungen haben, die man sich mal gemacht hat. Und erst nach langjährigen Feldversuchen wird man überhaupt daran denken, daraus eine neue Sorte zu machen, die in die landwirtschaftliche Praxis kommt.
Christoph Potthoff, Sie wollten
ja,
was sagen.
Ja, aber das ist ja völlig an der Praxis vorbei, meiner Ansicht nach. Was mir fehlt, ist tatsächlich ein Aufschrei aus der Wissenschaft zu sagen, dass diese Patentierungspraxis ja nicht nur soziale Ungerechtigkeiten nach sich zieht weltweit mit einem mit wahnsinnigen Folgen. Es ist ja auch so, dass die Wissenschaft praktisch dadurch eingeschränkt ist, dass man bestimmte Lizenzen bezahlen muss, um die Pflanzen in der Wissenschaft zu nutzen. Monsanto entscheidet darüber, ob über diesen Mon 810 geforscht wird oder nicht. Monsanto ruft in Brüssel oder wo auch immer die Wissenschaftsgruppen zusammen, denen die Gnade erteilt wird, an dieser Pflanze zu forschen. Das ist doch ein Wahnsinn. Das ist Wahnsinn, weil es da so total verhindert wird, unabhängige Risikoforschung zum Beispiel zu etablieren, weil Monsanto entscheidet am Ende des Tages, wer über diese gentechnisch veränderten Pflanzen entscheidet. Und die Praxis in der Politik ist so, dass die Forscher der öffentlichen Hand dazu aufgefordert werden, Patente sich erteilen zu lassen auf ihre Gentechnikforschung. Und die Konsequenz sieht oft so aus, dass in dem nächsten Schritt dann praktisch die Forscher Ausgründungen aus ihren universitären Instituten zum Beispiel machen, um dann mit der Privatwirtschaft kooperativ die wirtschaftlichen Erträge
Das Patent, was Sie in der Universität vom Staat bezahlt erwirtschaftet haben, wird dann privat ausgebeutet.
Zum Teil jedenfalls. Und das ist explizit, das ist absolut klare Richtlinie, dass in den Förderrichtlinien der Folgejahre, in den Förderausschreibungen, wird dann halt auch, wenn sich jemand bewirbt, wird natürlich darauf geguckt, hat der Patente angemeldet. Das wird ein Qualitätskriterium in dem Sinne, wie früher wissenschaftliche Publikationen ein Qualitätskriterium wurden, obwohl man an dem Patent, an der Anmeldung selber gar nicht sehen kann, ob das tatsächlich am Ende zu einem Patent führt oder nicht. Nichtsdestotrotz ist die Praxis so, dass Patente von der Wissenschaftspolitik in Deutschland vom Bundesministerium für Bildung und Forschung als Qualitätsmerkmal gesehen. Das heißt, die Praxis sieht ganz anders aus als über das, was wir hier gerade reden. Es werden konventionelle Pflanzen auch patentiert, die eben nicht gentechnisch verändert sind. Das hatte der Hörer ja auch angesprochen. Ja. Das ist ein Wahnsinn, meiner Meinung nach.
Trifft überhaupt nicht zu. Pflanzen, die nicht gentechnisch verändert worden sind, wie soll man die patentieren?
Doch, beim Basmati-Reis, Brokkoli, beim Basmati-Reis, beim TEF. Auch am europäischen Patentamt. Basmati war in Indien und in den USA. TEF ist ein amerikanisches Land, europäisches Patent am Brokkoli, jetzt gerade vor der großen Beschwerdekammer, weil Greenpeace und andere, Miserior und SwissAid und andere und auch die Initiative Kein Patent auf Leben, die in Deutschland ein Teil des genetischen Netzwerks ist, die sich halt gegen die Patentierung einsetzt. Das sagt man immer so, nein, konventionelle Pflanzen nicht, aber es ist totaler Quatsch. Werden Patente ausgesprochen. Und es wurden Patente ausgesprochen.
Ja, es wird immer wieder versucht, Herr Potthoff, aber Sie wissen ja...
Aber es sind bestätigte Patente zum Teil.
Sie wissen aber auch, dass nicht nur die von Ihnen genannten Einrichtungen dagegen wirken, sondern auch durchaus die Züchter selber, zum Beispiel der Bundesverband der Deutschen Pflanzenzüchter,
ist da sehr aktiv. Der BDP.
Ist sehr aktiv in der Richtung.
Nein, doch, ganz selten mal. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Ich frage mich auch, warum Sie ausgerechnet diese BDP-Leute in Schutz nehmen. Das ist totaler Quatsch. Sagen Sie jetzt Wissenschaftler unabhängig und sagen Sie, Patente sind Mist.
Kann man nicht per se so sagen, kann man nicht generell so sagen.
Bei Pflanzen absolut.
Aber die Patente sind ein Übel, sagt Vandana Shiva, die zurzeit in Bonn bei der Biodiversitätskonferenz ist und sich darüber geärgert hat, dass mal wieder die Haftungsregelung für genmanipulierte Saaten vertagt worden ist, nämlich bei dieser Konferenz. Und die hat gesagt, die neue Nahrungskrise ist ein direktes Resultat der Politik der vergangenen 5 Jahre. Also sie meint Patentierungen und Gentechnik auf dem Acker. In diesem Zeitraum haben sich allein in Indien 200.000 verschuldete Farmer das Leben genommen. Das heißt, genau die Leute, die eigentlich die Nahrung erwirtschaften sollen für ihren Kontinent, ihren Subkontinent, werden immer weniger und die Großen werden immer größer. Das ist scheinbar eine Tendenz, die wir nicht mehr aufhalten können, so wie Herr Benninger das vorhin gesagt hat. Alles andere wäre Ökoromantik. Ist das so, Herr Potthoff, mit der Bitte um ein Ja oder Nein? Denn mehr Zeit haben wir eigentlich nicht mehr.
Nein, Ökoromantik ist das sicherlich nicht. Ich glaube, dass es eine nachhaltige Form, Landwirtschaft weltweit zu entwickeln. Und darum geht's. Es muss nachhaltig für Menschen arbeiten und nicht für irgendwelche 10 Konzerne teilen sich 60% oder 50% der Saatgutmarkt. Das ist doch ein Wahnsinn.
Gut, wir haben es jetzt nur noch einmal sagen können und damit ist es eigentlich auch schon zu Ende. Wir hätten es vielleicht leichter gehabt, hätten nur über das Patent auf Leben diskutiert. Mhm. Aber wir haben es versucht, aufgrund der Biodiversitätskonferenz in Bonn zu reden über die grüne Gentechnik und ob wir an ihr genesen oder nicht. Wir haben das nicht klären können. Das war klar. Das werden wir nicht schaffen. Studiogäste waren Professor Wolfgang Fried, Agrarwissenschaftler und Professor für Pflanzenzüchtung in der Universität Gießen und Christoph Potthoff, Biologe und Sozialwissenschaftler vom Genethischen Netzwerk. Vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche wieder kontrovers hier in HR2 Kultur. Tschüss, sagt Florian Schwing.